Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten, bunten Welt. Heute ist der 15. September 2021. Wir haben einen strahlenden Sonnentag. Der Spätsommer grüßt uns und vor allem dich, lieber Andreas. Morning!
Guten Morgen. Ja, der See changiert in Himmelblau mit ganz leichten silbernen Elementen. Die Sonne steht schon hoch am Himmel und die grünen Blätter, die sich jetzt so langsam verfärben, in ein ganz leichtes Gelb übergehen. Das dauert jetzt noch so 4 bis 6 Wochen, bevor der Indian Summer anfängt. Aber sie strahlen schon jetzt in einer sehr bunten Farbe und dann das Hellblaue aus dem Himmel und der entsprechende See darunter und dann noch das Gebirgsmassiv gewissermaßen oder die Hügelkette davor. Also es ist schon wirklich ein schönes Bild und wir haben Temperatur, habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber ein Spätsommertag wird es heute.
Es wird kühler auf jeden Fall. Man hatte sogar kurzfristig Nachtfrost angesagt. Der ist zum Glück nicht gekommen. Es wird jetzt auch wieder wärmer, aber man merkt, der heiße Sommer ist vorbei und das ist der Lauf der Dinge. Die Naturgesetze funktionieren nach wie vor. Wettermanipulation hin, Wettermanipulation her. Es setzt sich das Schöpfungsgesetz durch, nämlich des Jahreszeitenwechsels. Das könnt ihr alle auch ganz gewiss beobachten. Und damit sind wir bei der ersten Meldung, Andreas. Die hat der Fokus veröffentlicht. Und zwar geht es jetzt darum, dass eine Wegzugsteuer in Deutschland so manchem Unternehmer das Leben schwer machen könnte. Denn Unternehmer, die sich überlegen, im Falle einer rot-rot-grünen Regierung Deutschland verlassen zu wollen, die sollten jetzt doch einige Neuigkeiten wissen, die natürlich noch nicht in Gesetz und Law Order gegossen sind, aber könnten.
Ja, also da kommt doch schon ein bisschen was auf uns zu und wir sind natürlich oft davon betroffen, weil ich immer wieder gefragt werde, auch nach dem Thema Auswandern, in welches Land, wohin, welche Möglichkeiten gibt es, wie ist das finanziell möglich? Und jetzt werden doch die Unternehmen relativ stark, die Unternehmer herangezogen, aber es sind weit mehr betroffen, weil viele fühlen sich gar nicht angesprochen, als man glaubt. Denn auch Arbeitnehmer, die zum Beispiel nur 1% einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH haben, zum Beispiel geerbt haben im Rahmen eines kleinen Handwerkerbetriebes, könnten davon betroffen sein. Also Unternehmer, die sich jetzt überlegen, im Fall einer rot-rot-grünen Regierung Deutschland zu verlassen, die sollten wissen, dass die Wegzugbesteuerung nach § 6 AStG, das ist das Außensteuergesetz, am 1. Januar verschärft wird. Was heißt das eigentlich? Eine Wegzugbesteuerung. Der Staat argumentiert ganz einfach, wenn jemand sich in Deutschland ein Unternehmen aufgebaut hat und irgendwann sagt, so, ich habe jetzt mein Leben lang gearbeitet und jetzt zu meinem Alter, wo ich jetzt in die Rente gehe oder mich ein bisschen zurückziehen möchte, möchte ich noch was anderes erleben. Ich werde jetzt einfach auswandern in ein anderes Land. Dann sagt der Staat ganz einfach, du konntest dein Unternehmen nur deshalb aufbauen, weil wir dir staatlich die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Und diese Infrastruktur, die ist jetzt ganz relevant. Und ohne uns hättest du das gar nicht aufbauen können. Und aus diesem Grunde erwarten wir von dir jetzt eine Entschädigung. Und das ist natürlich eine ziemlich absurde Argumentation, weil ich sage mal, ich war selbst Unternehmer und ich habe nicht durch die staatlichen Vergünstigungen irgendwo mein Unternehmen aufbauen können, sondern trotz der staatlichen Repressalien. Das ist der Unterschied. Also hier ist natürlich eine völlig andere Sichtweise aus Sicht des Staates, was natürlich auch nicht anders zu erwarten ist. Also viele Vermögende, und es geht dabei nicht um Reiche, sondern vor allem um die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Und das ist der Mittelstand. Also die befürchten natürlich, dass SPD und Grüne im Falle eines Wahlsieges ihre Ankündigung zu massiven Steuererhöhungen wahrmachen werden. Also gehen wir erstmal daran. Angedroht sind unter anderem die Erhöhung der Einkommensteuer, das fordert die Linke. Die wollen eine Einkommensteuer haben bis zu 75%. Das ist so das, was die wirklich so anvisieren, dann soll auch von den Grünen natürlich in eine einmalige Vermögensabgabe, da kommen wir dann auf die Zwangshypothek, die eventuelle, da komme ich gleich nochmal drauf, und eine Wiedereinführung der Vermögensteuer. Grundsätzlich ist da gar nichts gegen einzuwenden, gegen eine Vermögensteuer, wenn man es redlich angeht, aber es geht darum, ein an sich schon marodes Unternehmen in ihrem Untergang eigentlich nur zu verlängern und auf gar keinen Fall zu retten. Das gilt genauso wie die Abgeltungssteuer. Eine Abgeltungssteuer ist zum Beispiel bei Zinsen, bei Renditen, wenn jemand Kapital angelegt hat bei einer Bank oder Aktienpakete, dann bekommt er da ja irgendwann eine Gutschrift von Dividenden und Zinsen und dann führt beispielsweise, nehmen wir mal an, die Quellensteuer ist eine ganz klassische Abgeltungssteuer, dass die Bank quasi für mich schon automatisch einen bestimmten Betrag an das Finanzamt abführt, sodass ich das in meiner steuerlichen Situation damit schon bereits abgegolten habe. Also betroffen von der Wegzugsbesteuerung, also Leute, die auswandern wollen, auch innerhalb in Europa, das muss man einfach wissen, sind die Menschen, die innerhalb der letzten 5 Jahre mittel- oder unmittelbar zu mindestens 1% an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt waren. Eine Kapitalgesellschaft wäre eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft und seit mindestens 10 Jahren in Deutschland steuerpflichtig ist. Wenn solche Bürger wegziehen wollen, dann werden sie so behandelt, als hätten sie ihre Anteile an der Kapitalgesellschaft verkauft, selbst wenn der Unternehmer gar keinen Verkauf seines Unternehmens beabsichtigt. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Der Staat besteuert dann also quasi einen mittelständischen Unternehmer auf der Basis eines sogenannten angenommenen Gewinns, und zwar auf den Verkauf von Geschäftsanteilen. Wie gesagt, obwohl er gar nicht verkaufen will. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist wichtig, dass man das versucht zu verstehen.
Du erklärst es ja auch so, dass man, auch wenn man jetzt nicht so groß in den Themen fundamentiert ist, dass man es versteht, Andreas. Und das versuch's auch weiterhin, weil wir hatten vorhin schon drüber gesprochen und es ist nicht ganz unkompliziert, aber wichtig.
Ja, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, zumal mehr Leute davon betroffen sind und auch der Normalbürger, das werden wir gleich merken. Das Finanzamt ermittelt dann quasi eine Differenz, Unternehmer wissen, was ich jetzt meine, zwischen einem Buchwert und dem Verkehrswert der Firma. Also ich habe eine Firma, die hat einen Buchwert, die sich aus den Buchsummen ergibt, aber da sind noch stille Gewinne drin, beispielsweise durch Unternehmens, dass also ein Gebäude schlechter bewertet wird, buchhaltungsmäßig, als es eigentlich Realwert hat. Also der Verkehrswert wird dann ermittelt und dann ergibt sich eine Besteuerung aus der Differenz nach einem sogenannten Teileinkünfteverfahren. Ich will mal ein Beispiel nennen. Viele fühlen sich jetzt vielleicht nicht betroffen, weil die sagen, es ist ja ein Riesenunternehmen. Nein. Bei einem Unternehmenswert zum Beispiel von 1,2 Millionen Euro, das ist einfach nur ein ganz kleiner Betrieb, der übrigens auch Arbeitsplätze schafft. Das sind die wichtigsten Arbeitgeber. Also der gesamte Wert des Unternehmens liegt beispielsweise bei 1,2 Millionen Euro. Und die Anschaffungskosten, die waren ungefähr bei 200.000 Euro. Dann ergibt sich ein fiktiver Veräußerungsgewinn von 1 Million. Und hiervon unterliegen 60%, also 600.000, dann der Einkommensteuer und werden mit dem persönlichen Einkommensteuersatz mit maximal 45% und den Soli versteuert. Also da kommt mal eben eine 250.000 Steuerschuld auf einen Unternehmer zu, nur weil er ins Ausland zieht und sein Unternehmen nicht einmal verkaufen will. Das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte. Man will also die Unternehmer möglichst nicht ziehen lassen. Das heißt, das Kapital in Deutschland halten, natürlich um es dann entsprechend den wichtigen Dingen wie zum Beispiel der Energiepolitik zuzuführen oder anderen Ideologien. Also bisher konnten die Unternehmer übrigens diese Steuern zinslos stunden lassen, aber das ist jetzt am 1. Januar 2022 vorbei, dann wird das Geld sofort fällig.
Ist das denn schon klar?
Ja, das ist klar. Das ist zum 01.01.2022 verbindlich. Man kann also eine Ratenzahlung auf 7 Jahre zwar vereinbaren, aber nur mit entsprechenden Sicherheiten. Also ich habe ein Unternehmen und ich soll jetzt plötzlich 1 Million Steuerschuld zahlen, weil ich ins Ausland auswandern will. Und jetzt kommt plötzlich der Staat und sagt, du musst die Summe jetzt mit einem Schlag zahlen, obwohl ich das Unternehmen nicht verkaufe. Das heißt, wenn ich diese 1,2 Millionen, bleiben wir bei dem Unternehmenswert, bleiben, dann ist das Unternehmen zwar 1,2 Millionen wert, aber ich habe doch keine 1,2 Millionen auf dem Konto. Ich kann doch davon kein Geld bezahlen. Also müsste ich es dann in irgendeiner Form bezahlen, kann ich nicht. Also wird eine Ratenzahlung vereinbart. Jetzt will der Staat dafür natürlich eine Sicherung haben. Und das kann sein, dass ich ihm damit meine Firma übereigne. Das heißt, ich gebe meine Firma quasi an den Staat ab, um meine Steuern zu bezahlen.
Ist das eine Enteignung durch die Hintertür?
Das ist eine absolute theoretische Enteignung, die da stattfinden würde. Das Interessante ist, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das ist ja ein Verein, der 50% übrigens bezahlt wurde in der Stamm, als das Unternehmen gegründet wurde, 50% vom Bund und 50% von den Ländern, also eine staatlich organisierte Organisation gewissermaßen, die linksgrüne Thinktanks umsetzt.
Naja, das ist so ein linker Think Tank für die deutsche Wirtschaftspolitik.
So ist es, genau. Und die haben eine einmalige Vermögensabgabe entwickelt. Das kommt jetzt noch dazu, das wird sich gleich schließen wieder. Das Übel am System ist, die Höhe des Vermögens, so wie wir es gerade gehabt haben bei dem Unternehmen, würde demnach nur einmal festgestellt werden, zu irgendeinem bestimmten Stichtag, der in der jüngeren Vergangenheit liegen kann. Und daraus ergibt sich dann eine zahlende Summe, wie die Wegzugsteuer, oder eventuell auch später mal eine Zwangshypothek, die ja auch noch im Raum steht. Abgezahlt würde dann diese zum Beispiel Zwangshypothek über einen längeren Zeitraum von dann 15 bis 20 Jahren oder 7 Jahre dann eben halt bei einem Unternehmen. Ich will mal ein Beispiel nennen, denn gerade mittelständische Unternehmer sind der wichtigste Faktor für Arbeitsplätze. Es geht hier also auch um die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter. Faktisch könnte das so aussehen, und das hat der Fokus nun mal dargestellt. Jemand hat ein Vermögen von 22,5 Millionen Euro. Halt, das sind keine Gelder auf dem Konto, sondern das sind die Werte in Unternehmen, in Maschinen, in allen möglichen Institutionen, die aber nicht an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen. Sollte zum Beispiel ein Freibetrag für diese Art von Unternehmen von 2,5 Millionen gewährt werden, dann würde auf 20 Millionen eine Vermögensabgabe von 20%, das sind 4 Millionen Euro zum Beispiel, festgesetzt werden. Diese müsste dann über 20 Jahre abgezahlt werden, also jährlich 200.000 Euro. Wenn das Vermögen aber nach dem Stichtag sinkt, zum Beispiel wegen sinkender Aktien- oder Immobilienwerte, dann würde das, anders übrigens bei einer jährlichen Erhebung, die Abgabe von jährlich 200.000 Euro nicht schmälern. Das heißt, der Laden hat plötzlich den Wert gar nicht mehr aufgrund der ruinösen Politik der Wirtschaft, und dann muss trotzdem der hohe Betrag weitergezahlt werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht in der einmaligen Erhebung und der gestreckten Zahlung also einen Weg, Vermögende die Möglichkeit zu versperren, sich der Steuer durch Wohnsitzverlagerung zu entziehen. Das klingt immer so wie Steuerflüchtlinge, die sich weigern, solidarisch zu sein. Oft geht es eben halt darum, dass diese Unternehmer ihre Unternehmen und auch die Arbeitsplätze erhalten wollen und mit dem bisherigen Steuermodell, welches dermaßen vom grünen Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes vom grünen Tisch, runterdiktiert wurde, einfach nicht mehr halten können. Das ist das Problem. Es wird hier so ein Feindbild aufgebaut. Also vielleicht noch eines, die Grünen fordern übrigens zudem, dass die Besteuerung in Deutschland nicht mehr auf der Basis der steuerlichen Ansässigkeit erfolgen soll. Also jetzt ist es so, derjenige, der überwiegend einen festen Wohnsitz hat, der muss dort eben halt an diesem Wohnsitz dann seine Steuern bezahlen. In Zukunft wollen sie das nach Staatsangehörigkeit machen. Das ist das Ziel, ähnlich wie in den USA. Also das heißt, also ein deutscher Staatsangehöriger zieht jetzt beispielsweise nach Australien, dann bleibt er trotzdem in Deutschland noch steuerpflichtig, sofern er einen deutschen Pass hat. Das ist wirklich wichtig. Also es ist so unfassbar. Diejenigen, die dort rumwollen, müssen also die deutsche Staatsangehörigkeit theoretisch aufgeben. Also wir sehen, hier kommt etwas Gewaltiges auf uns zu, und ich merke, dass viele Menschen mich auch immer wieder darauf ansprechen, wie bereitet man momentan noch einen Abflug vor, einen Abgang eventuell in ein anderes Land, um das Ganze durchzustehen. Ich habe da momentan sehr viele Anfragen, aber jetzt wird der Zeitpunkt natürlich auch schon enger.
Ja, also was würdest du denn jemandem empfehlen? Ich habe gerade, während du das vorgetragen hattest, hatte ich kurz wieder eine Zuschrift gelesen hier. Du weißt, ich kann ja beides lesen und hören, und ich habe dir gebannt natürlich gelauscht. Und hier schreibt eben auch eine Frau, die Familie hat mit mehreren Kindern, dass die Zustände, auch der Druck auf die Kinder in Schule und Kindergarten, nicht mehr auszuhalten ist und sie am liebsten weg wollen. Aber nehmen wir mal an, auch Unternehmer, die schon länger mit dem Gedanken spielen und sagen, das geht nicht. Wir wissen ja auch, dass die Auswanderzahlen in Deutschland dramatisch explodiert sind, und es ist der gesunde Mittelstand, es ist die gebildete Schicht, die dem Land den Rücken kehrt. Jetzt haben wir aber Mitte September.
Ja, also die Frage ist natürlich die Menschen, die jetzt weg wollen, die wollen natürlich nur eines, die wollen ihr Vermögen jetzt sichern, um dann irgendwann zu hoffen, dass wieder so etwas wie Vernunft in die deutsche Politik einkommt, um dann vielleicht wieder zurückzugehen nach Hause, um dort wieder ihr Unternehmen und eine gesunde Struktur wieder zu erneuern nach diesem Irrsinn, den wir zurzeit eben halt zu vermelden haben. Aber Frage ist tatsächlich berechtigt, man ist da wirklich jetzt drauf und dran und sollte sich Gedanken machen, was man tut. Und das geht natürlich schon darum, dass man dann versucht, ich muss da sehr vorsichtig sein, jetzt schon gewisse Vermögensteile außer Landes auch zu bringen. Denn ich glaube ganz einfach, das ist jetzt keine Beratung und auch kein Tipp, sondern einfach nur so ein Gedanke, der mir da durchschießt, den ich auch hätte, wenn ich jetzt da in Deutschland von betroffen wäre und noch die deutsche Staatsbürgerschaft hätte. Aber das sind schon wichtige Dinge, die jetzt tatsächlich anliegen, weil auch wenn jetzt die, das wird nämlich nochmal deutlich, hier diese Bewertung dieser Steuer auf einen Stichtag gesetzt wird. Und das ist das, was ich immer sage, auch in Bezug auf die Zwangshypotheken bei Immobilieneigentümern. Da wird also quasi der Wert der Immobilie heute auf 1 Million festgelegt. Dann kommt meinetwegen eine Zwangshypothek oder eine Vermögensabgabe, nennt man das jetzt vielleicht. Die Gesetze sind ja schon verändert worden, aber eben halt noch nicht gültig. Das dauert natürlich alles noch. Dann könnte es sein, die sagen, okay, 500.000 musst du jetzt als Zwangshypothek dann eben halt bezahlen, über 15, 20 Jahre zurück. In der Zwischenzeit bricht der Immobilienpreis aber zusammen von 1 Million auf beispielsweise 200.000, um 80%, also gefallen. Dann kann es sein, dass die Zwangshypothek höher ist als der Immobilienwert. Und dann muss ich dann entsprechende Sicherheiten nachlegen. Das wäre dann die Theorie. Das ist so ein GAU, den ich immer gerne mal vor Augen führe, damit die Leute wissen, sie haben heute eine schuldenfreie Immobilie und nicht nur die können sie verlieren, sondern die Immobilie verlieren plus noch einen Haufen Schulden, die überbleiben.
Ich merke jetzt gerade, wie viele abschalten, weil das sind natürlich keine Nachrichten, Andreas, die aufbauend sind und die eigentlich in die Richtung gehen von Klaus Schwab, der sagt, ihr werdet in 10 Jahren kein Eigentum mehr haben und ihr werdet glücklich sein. Würdest du, es sind ja hier vorwiegend Pläne der Roten, der Linken und der Grünen, würdest du, also wir haben jetzt Bundestagswahl, man kann natürlich auch noch mal wählen gehen, und zwar vielleicht dann anders, aber was kannst du denn Produktives jetzt noch sagen? Was kann man jetzt definitiv noch tun?
Ja, das ist wirklich schwierig und es tut mir auch leid, dass ich hier mit solchen Hiobsbotschaften komme. Deshalb haben wir sie jetzt auch am Anfang gleich weg. Wir wissen, dass große Veränderungen im Raum stehen. Wir wissen auch, dass das System es nicht komplett durchbekommt. Aber wir haben trotz alledem gewisse Phasen, durch die wir durch müssen und wer sich da nicht vorbereitet, wird natürlich dann sein Nachsehen haben. Was man jetzt tun kann, ist natürlich das, was ich schon seit langem sage. Es wird natürlich jetzt langsam auch eng, seine Immobilie noch zu verkaufen und es wird jetzt natürlich auch immer enger, im Prinzip eine Auswanderung zu vollziehen. Man kann ja auch eine Auswanderung machen, beispielsweise immer noch in 2 oder 3 Jahren. Man muss sie nur frühzeitig vorbereiten. Das bedeutet also schon, dass man da sehr geschickt auch rangehen muss. Also von einer Weltuntergangsstimmung ist hier nicht die Rede. Aber man versucht hier tatsächlich mit einer unglaublichen rot-grünen Ideologie alles auf den Kopf zu stellen und in einem völligen Sozialismus umzuschwenken, um dann dieser gesamten Ökonomie und auch der Soziologie einen finalen Stoß zu verbreiten. Wie soll ich es noch anders beurteilen? Und im Moment ist es so, wäre ich Deutscher und wäre wahlberechtigt, würde ich wahrscheinlich heute dieses Jahr zum ersten Mal zum Wählen gehen und würde dann wirklich die Opposition wählen. Die Opposition. Und ich habe da keine große Opposition mehr in Sicht, sondern nur noch eine, die ich da sehen kann, die mit vernünftigen Leuten ausgestattet ist.
Ja, also es ist keine Wahlempfehlung, aber es ist ja das, was man im Prinzip versuchen muss, wenngleich da ein Zug in eine Richtung rollt im Moment, über den wir schon auch länger gesprochen haben und viele von euch kennen diese Richtung inzwischen, während die Masse diese Richtung noch nicht wahrgenommen hat. Ich gehe noch einmal in einige Originalzitate aus dem Buch von WEF-Gründer Klaus Schwab, The Great Reset, das im Juli letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und er knüpft diese künftigen Entwicklungen, die er also prophetisch praktisch vorhergesagt hat und die wie durch ein Wunder auch alle eintreten, die knüpft er natürlich an die Mikrobe, an die schreckliche Mikrobe, die global großes Unglück gebracht hat. Und hier schreibt er unter anderem: Die Covid-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen, stürzen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen und so weiter und so weiter. Das ist ja nun, was du hier gerade vorgetragen hast, 1:1 abgleichbar mit dem, was Herr Schwab praktisch nicht nur vorhergesagt hat, sondern eventuell auch, na, ich sag's nicht.
Ja, natürlich. Die Agenda scheint hier durchgezogen zu sein. Und ich bin ja auch, wenn ich hier zum Beispiel eine solche Wahlaussage mache, ich bin ja hier nicht journalistisch wirklich tätig, sondern vor allem eben halt einer, der seine Meinung hier als Kommentator damit dazu gibt. Und da ist ja mehr oder weniger alles erlaubt. So habe ich es verstanden. Das ist ja keine objektive Information, wenn ich solche Sachen sage, sondern eben halt meine persönliche Einschätzung. Das ist mir auch wichtig. Nee, also ich glaube schon, dass hier eine Agenda abgearbeitet wird. Und es soll in eine Richtung gehen, aber wer jetzt geistesgegenwärtig ist und im Gottvertrauen, Gottvertrauen heißt nicht träge und zu sagen, ich gucke jetzt in den Himmel und das sage, Gott wird es schon richten, sondern hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir bekommen ganz viele Informationen, wir bekommen ganz viele Möglichkeiten, auch bestimmte Chancen beim Schopf zu greifen und wir können jetzt warten, bis sie vorbeigehen oder wir können diese Chance ergreifen. Die große Trägheit ist das Hauptproblem, was wir derzeit haben, nach dem Motto, wir können ja gegen die da oben sowieso nicht machen. Das ist das eigentliche Hauptproblem, vor dem wir eigentlich stehen.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir uns setteln sollten innerlich, worüber wir ja immer wieder auch hier sprechen. Und zwar nicht, weil wir gerne immer dasselbe sagen oder das ähnlich Klingende, sondern weil es aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit ist, durch diese wirkliche Krise, durch dieses Nadelöhr trotzdem innerlich unbeschadet hindurchzukommen. Es ist immer wieder ein schönes Beispiel, was Christopher Vasey und sein Seelenarbeitsteam formulieren. Also die sagen, es ist immer so gewesen, dass bei Pandemien, bei Seuchen, aber auch bei großen Reaktorunfällen oder Angriffen wie Hiroshima, Atombombenangriffen, dass es große Schäden gab, aber es gab immer Einzelne, die wie unbeschadet da rausgekommen sind. Und das sind allermeistens die Menschen gewesen, die entweder an vorderster Front geholfen haben, also anderen die Hand gereicht haben und aktiv dabei unterstützt haben, dass sie halt nicht zu großen Schaden leiden, aber auch die Menschen, die innerlich stabil gewesen sind. Und wir sollten uns ein Beispiel an diesen vielen Fällen nehmen. Also es gibt eine ganze Reihe, übrigens auch bei Unglücken in Gebirgen oder bei Erdbeben oder Tsunami damals in Indonesien. Ich hatte damals Interviews geführt mit Menschen, die das Unglück überlebt hatten, obwohl es unmöglich war, dass sie dieses Unglück überleben. Aber es war immer damit verbunden. Ich kann mich noch an eine Unternehmerfamilie aus Norddeutschland erinnern. Sehr beeindruckend die Geschichte, die mit 5 Personen da in diesen Tsunami praktisch eingebunden waren, die alle unter Wasser kamen, die alle fast ertrunken wären und alle wie durch ein Wunder nicht ertrunken sind. Und der Familienvater, der war bei uns in der Sendung damals, in unserer Talkshow, der berichtete dann, wie er versucht hatte, verzweifelt Menschen zu retten, die direkt vor ihm herumschwammen, die auch schon ohnmächtig geworden waren, weil sie Trümmer auf den Kopf bekommen hatten und so weiter. Und wie gesagt, diese ganze Familie gerettet wurde. Und bitte, bitte vergesst diese sogenannten Wunder nicht, die keine Wunder sind, sondern alle auf den Naturgesetzen basieren. Das heißt, unsere innere Ebene, wir müssen völlig umsteigen und müssen zusehen, dass wir nicht aus den Augen verlieren, worum es jetzt in Wahrheit geht.
Ja, und das sehen wir auch, wenn wir zurückgehen, eben halt über Jahrhunderte in die Zeit von Pest und Cholera, wo ja letztendlich es heißt, dass alle Menschen zum Tode verurteilt sind, die Mortalität bei, was weiß ich was, 90-95% gelegen hat. Aber 95% sind eben nicht 100 und 99 sind auch nicht 100. Und das ist das Entscheidende. Wer sich richtig ausrichtet und auch im Vertrauen bleibt, das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, dass dieser Shutdown eigentlich unsinnig ist, denn man muss tatsächlich auch mit bestimmten Dingen in der Natur leben und dazu könnten dann eben halt auch die Viren gehören. Aber entscheidend ist letztendlich eines. Wir kennen alle diese Probleme, die auf uns zukommen. Und das Schlimmste ist jetzt, in eine Resignation zu verfallen, sondern zu sagen, ich nehme jetzt mein Schicksal in die Hand, geistesgegenwärtig. Und das Wichtigste, was ich mache, ich besorge mir eine Vorsorge im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe neulich darüber gesprochen, auch wenn man eine Einzimmerwohnung hat mit nur, was weiß ich, 30 Quadratmetern und man sagt dann, da kann man gar nichts drin lagern, wie soll ich das machen? Ein Quadratmeter bei 2 Meter Deckenhöhe sind 2 Kubikmeter. Man kann auch in die Höhe gehen mit Regalen und so weiter. Es lässt sich eine Menge regeln, ob das diese Wassertanks sind oder ein kleiner Notstromaggregat. Natürlich auch die Brennstoffe dafür. Denn ein Notstromaggregat nützt dann überhaupt nichts, wenn kein Brennstoff da ist. Auch da sollte nachhaltig vorgesorgt werden. All diese Dinge sind wirklich wichtig und wesentlich ist auch eben das Thema Wasser. Deshalb reden wir auch immer wieder von diesem Wasserfilter, dass man darüber etwas tut, dass man sich regelmäßig sein Wasser selber machen kann. Aber diese Dinge sind bekannt und was für mich persönlich immer das Wichtigste ist, selbst hier, was ich immer habe irgendwo, ist der berühmte Fluchtrucksack, wo man wirklich sagen kann, okay, ich habe meine Klamotten drin, ein paar Socken, ein paar Unterhosen, dies und jenes und alles, was man braucht, um ganz schnell mal irgendwo weg zu können, wenn etwas ist. Das kann auch ein Brand sein oder sonst irgendetwas. Also immer irgendwie vorbereitet sein, wieder geistesgegenwärtiger zu werden.
Vielen Dank, Herr Popp, für diese Ausführungen. Wir kommen mal wieder zu den aktuellen Meldungen. Und zwar, es ist eine halbe Stunde um und wir haben eine Meldung gemacht.
Ich denke, die Meldung war aber wichtig.
Finde ich auch. Also die nächste vielleicht auch oder auch nicht, denn die FDP, die fordert jetzt 500.000 Zuwanderer für Deutschland, pro Jahr übrigens, nicht nur einmal. Und zwar, damit die Renten doch sicher sind, wie der Herr Blüm das ja vor vielen Jahren schon versprochen hat, aber das leider nicht der Fall ist, denn immer mehr Renten werden von immer weniger Beitragszahlern gezahlt. Und die FDP sagt eben, es gibt zwei Lösungen. Entweder in Aktien investieren, das Andreas schüttelt den Kopf und rollt mit den Augen, oder eben viel mehr qualifizierte Zuwanderung. Ich meine, Frau Merkel hatte doch versprochen, dass das alles qualifizierte Zuwanderer sind. Das waren doch diese syrischen Ärzte und Wissenschaftler, die schon seit 2015 ins Land strömen. Allerdings hatte Herr Maaßen, damals noch Verfassungsschutzpräsident, Hans-Georg Maaßen, darüber gesprochen, dass eben viele Terroristen darunter waren. Und Herr Bosbach und andere CDU-Politiker hatten dann beiläufig erwähnt, dass über 70% Analphabeten sind. Also das sind wahrscheinlich dann doch nicht die Menschen, die jetzt die Rente sichern können. Christian Dürr, Fraktionsvize und Finanzpolitiker der FDP, sagt, wir brauchen ein grundlegendes Umdenken in der Migrationspolitik, wenn wir es schaffen, Deutschland zu einem offenen, modernen Einwanderungsland zu machen und gleichzeitig die Rente zu stabilisieren, gewinnen wir als Gesellschaft mehr, als wir uns heute vorstellen können. Andreas, ich frage mich manchmal, träumen die alle?
Nein, ich wundere mich wirklich. Also das, was Markus Krall immer sagt, das ist wirklich ganz deutlich hier zu spüren. Er glaubt hier nicht an die Verschwörungstheorie, was ich zusätzlich zwar auch noch glaube, aber er glaubt vor allem an die völlige Inkompetenz. Hier werden natürlich tatsächlich Dinge rausgehauen, die natürlich wirklich unsinnig sind, weil es wird keine grundlegende Frage gestellt, sondern es wird hier letztendlich etwas gemacht, was übrigens auch gegen die Diskriminierung und gegen den Rassismus tatsächlich auch aufbaut. Denn wenn wir beispielsweise sagen, wir fordern aus dem Ausland und wir ziehen aus dem Ausland die qualifizierten Kräfte ab, dann bedeutet das, wir ziehen sie ran, während die anderen die qualifizierten Kräfte verlieren, die sie ja eigentlich auch bräuchten, damit sie vor Ort vielleicht auch eine Infrastruktur aufbauen können, dass gar nicht so viele flüchten müssen. Würde ich also die gesamten hervorragenden Leute rausziehen aus den sogenannten Drittländern, dann würde das bedeuten, dass ich diese Länder noch unattraktiver mache und noch mehr kaputt mache. Das sind für mich diskriminierende und mehr oder weniger Eroberungszüge, wenn man die anderen Länder um die besten Mitarbeiter quasi jetzt prellt und dort quasi invasiv eintritt.
Ja, er sagt, dass ein Punktesystem entwickelt werden sollte nach kanadischem Vorbild. Und hier werden ja Einwanderungswillige ganz schön durch den Wolf gezogen. Also hier musst du Ausbildung nachweisen, Arbeitserfahrung, Sprachkenntnisse, dein Alter spielt eine Rolle. Also vieles mehr. So einfach nach Kanada einzuwandern, wie viele vielleicht denken, ist es mitnichten. Aber wenn man Voraussetzungen hat, kommt man rein. Das ist ganz klar, übrigens auch in Covid-Zeiten, das ist gar keine Frage. Aber Andreas, dafür müsste ja Deutschland erstmal die Grenzen zumachen, bevor denn so ein Punktesystem eingeführt wird.
Genau, also Kanada mit Deutschland zu vergleichen, ist natürlich völlig absurd, weil Kanada aus meiner Sicht ein hervorragendes Einwanderungsprogramm hat. Aber sie haben eben halt auch geschlossene Grenzen und lassen dann nicht einfach mehr oder weniger alles unkontrolliert einfach einwandern, um dann festzustellen, das Ganze geht nach hinten los und jetzt brauchen wir da irgend so ein Notprogramm. Und dann wird da ein solches Einwanderungsland wie Kanada zugrunde gelegt als Beispiel. Spiel genannt, die es einfach gut machen. Und da sind ja auch sozial Schwache in Kanada natürlich. Ist doch logisch. Das ist ja nicht unmenschlich. Aber es läuft eben halt strukturiert und logisch und politisch auch irgendwo geradlinig. Und das ist ja in Deutschland ein reiner Durchwurstelpragmatismus. Was hier das Hauptproblem ist bei dieser Rentenversicherung, die hier zugrunde gelegt wird, und dann zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Leute, die in Aktien investiert. Also hier wird ein Anlageverfahren empfohlen und kein Umlageverfahren, wie es bisher ist, dass die Beitragszahler, die jetzt bezahlen, die legen ja kein Geld an, sondern das Geld, was einer, der jetzt arbeitet, in die Sozialversicherung zahlt, geht ja sofort an dem Tag raus, wahrscheinlich schon einen Tag, bevor es eingezahlt wurde, an einen Rentner, der früher mal gearbeitet hat. Das heißt, der Anspruch, den ich als Rente habe, der bezieht sich auf die dann folgenden Arbeitnehmer, die dann in 30 Jahren noch da sind. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob dann überhaupt noch welche da sind. Und wenn wir eine grundlegende Veränderung haben wollen, dann dürfen wir natürlich nicht die Arbeitenden zugrunde legen, sondern die Produktivität insgesamt. Das heißt, wenn Menschen und Maschinen immer mehr technischen Fortschritt entwickeln, dann führt das natürlich auch zur Industrialisierung, zur Technisierung und zur Arbeitslosigkeit. Also die Arbeitslosigkeit als Erfolg technischer Entwicklung. Aber von diesem Erfolg partizipieren eben halt nicht alle Wirtschaftsteilnehmer, nämlich auch die Arbeitenden, sondern ausschließlich die Eigentümer der Unternehmen, die dann die Gewinne und die Margen immer höher fahren, während diejenigen, die es erarbeitet haben, in die Arbeitslosigkeit gehen und immer wenige dann noch von ihnen übrig bleiben, die dann noch die Rente für später zahlen sollen. Dieser Zusammenhang, der muss verstanden werden. Wir brauchen eine grundlegende Veränderung in diesem Bereich, damit die Rentenversicherung überhaupt wieder funktioniert.
Also heute schon muss der Staat die Rentenversicherung ja mit hohen Summen bezuschussen. Und vor 50 Jahren hatten wir 4 Beitragszahler, die eine Rente finanziert haben. Heute sind es 2. Und übrigens, es ist nicht alleine die FDP, die diese Pläne hat, sondern auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele heißt der Mann, der hatte zuletzt verstärkte Einwanderung gefordert. Deutschland brauche mindestens 400 Zuwanderer pro Jahr, gezielte Zuwanderung für die Lücken im Arbeitsmarkt. Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter bereits in diesem Jahr um fast 150.000 ab. Und Frau Merkels gesegnete Einwanderungspolitik, die ist natürlich in Tüdelchen gesetzt seit mindestens 2015, eigentlich schon weit vorher. Die hat nämlich an diesem Zustand nicht nur nichts geändert, sondern diesen dramatisch verschärft.
Ja, also das ist alles so irrsinnig, das Ganze. Also wir brauchen jetzt qualifizierte Zuwanderer, die mit ihrer Arbeit die Rentenversicherung regeln. Gleichzeitig wird deindustrialisiert, dass gar keine Arbeitsplätze mehr da sind. Gleichzeitig wird der Mittelstand, das sind die Garantien, Lieferanten der Arbeitsplätze überhaupt gewesen, quasi wirklich flächendeckend komplett gegen die Wand gefahren. Und das bedeutet, die qualifizierten Arbeitnehmer, die dann hochqualifiziert sind, die können dann hier auch in die Sozialversicherungssysteme einwandern, weil sie einfach gar keinen Job mehr haben werden. Das ist ja der Unsinn bei dieser ganzen Geschichte, der dahinter steht.
Ja, also es ist verrückt und man hat sich natürlich auch in der Politik, also die Spitzenkandidaten, die Kanzlerkandidaten haben sich auch mit der Finanzierung der Rente beschäftigt. Frau Baerbock von den Grünen hat sich ebenfalls für mehr Fachkräftezuwanderung ausgesprochen. Die linke Vorsitzende Janine Wissler hat gefordert, Politiker und Beamte in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen zu lassen.
Ja, es wird immer lustiger. Also in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen, das klingt immer so, als ob sie selber in irgendeiner Form auch Geld verdienen. Denn das Geld, was sie bekommen, ist ja umverteilt von den Leistungsträgern, die die Wirtschaft nach vorne bringen. Das bedeutet, ein Beamter bekommt schon steuerliche Gelder. Der wird aus Steuern finanziert. Das bedeutet doch nicht, wenn er jetzt da noch Rentenversicherungsbeiträge zahlt, dann werden eben halt von diesen Steuern eben noch Rentenversicherungsbeiträge fällig. Das ist doch nur linke Tasche, rechte Tasche. Sind 18 Millionen, die mehr an Steuern einzahlen, als sie vom Staat zurückbekommen. Das sind die gesamten Leistungsträger in der Bundesrepublik, 18 Millionen von 85. Und die müssen das Ganze finanzieren. Also das heißt, diese Vergleiche stimmen nicht. Jetzt muss man sich mal eine Frage stellen. Es wurde gerade in dem Artikel beschrieben, dass in den 70er Jahren, vor 50 Jahren, 4 Arbeitnehmer auf einen Rentner kamen. Jetzt frage ich mich, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Theoretisch müsste doch das Geld in gigantischen Summen da sein. Und jetzt wird es interessant, das Geld ist eben halt verschwendet worden für Wahlgeschenke schon in den 70er, 80er Jahren. Und jetzt kommen wir wieder in die Grundfrage rein der Parteiendemokratie. Solange man zum Beispiel Politiker kaufen kann, und Politiker kann man kaufen, man nennt das Parteispenden. Wenn also jemand eine Partei mit einer Spende bedienen kann, dann kauft er sich damit de facto eine politische Meinung ein. Er nimmt also Einfluss quasi auf die politischen Entwicklungen und dann kommen diese Dinge dabei raus, dass einige wenige dabei ultrareich werden und die Masse immer mehr kaputt gemacht wird. Das heißt, diese Demokratie nach der parteienparlamentarischen Struktur führt eindeutig gegen die Menschheit geführt und hin in Richtung Korporatismus, also zu den Unternehmensgewinnen und den Konzerneigentümern. Und das ist jetzt kein Bashing von Unternehmern, ich bin selbst Unternehmer, sondern eine Systemkritik.
Beschließet einen Rat und es werde nichts daraus. Fasst einen Plan und er kommt nicht zustande. Denn hier ist Immanuel. Das ist der Name für den Weltenrichter, für den Heiligen Geist. Ja, und dessen völlig ungeachtet haben auch Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, und Herr Laschet, der Unionskandidat, darüber gestritten, ob man jetzt jungen Leuten garantieren solle, dass das Renteneintrittsalter und das Rentenniveau stabil blieben. Herr Scholz hat für eine solche Garantie geworben und Herr Laschet hat dies als unseriös bezeichnet.
Ja, das ist beides unseriös. Die beiden reden wirklich wie die Blinden von der Farbe, weil sie offenbar nicht im Ansatz verstanden haben, wie ein Umlageverfahren im Rahmen von Sozialmechanismen eigentlich funktionieren müssen. Vielleicht sollten sie einfach mal reinsehen in die Sozialgesetzgebung, wie das eigentlich aufgebaut wird. Und dann sollten sie auch einfach mal reinsehen in die Gesetzestexte, dass man sich nicht widerrechtlich und unredlich an solchen Geldern bereichert, um damit eine Wahl zu gewinnen. Und da gehören solche Menschen mit dazu, wie zum Beispiel, ich bin stinkesauer, wenn ich Scholz sehe und Laschet sehe, die ja nun ein gewisses Alter haben und die reden dann über junge Leute und sagen, wir bekommen dann eine Rentengarantie. Ja, bis es so weit sind, sind die beiden schon längst nicht mehr da. Und das ist das Prinzip, was wir immer wieder haben, wenn eben halt keine Nachhaltigkeit aufgebaut wird. Aber das ist eine Systemfrage wieder.
Also Laschet und Scholz im selben Lied wie Norbert Blüm. Die Renten sind sicher.
Die Renten sind sicher. Ja, Blüms Rente war sicher bis zum Schluss, aber die der Menschen eben nicht.
Und es könnte noch, also das war jetzt ein Artikel der Epoch Times Deutschland. Jetzt kommen wir nochmal zum Fokus. Der schreibt, das könnte genau das, was du gerade angesprochen hattest, Andreas, es könnte noch teurer werden, denn wir haben bis jetzt 709 Parlamentsabgeordnete, glaube ich, in Berlin, aber jetzt könnten es über 800 werden. Und das heißt nochmal für die Steuerzahler höhere Kosten. Der Fokus vergleicht das hier mit dem Nationalen Volkskongress in China. Und das ist das größte Parlament der Welt und zählt 3000 Abgeordnete. Auf Platz 2 weltweit steht nach der kommenden Wahl voraussichtlich der Deutsche Bundestag. Der hat zwar nur 84 Millionen Einwohner, Deutschland, während China ja über 1 Milliarde liegt, aber das ist also ein völlig verschobenes Verhältnis. Und es heißt, übrigens, die USA haben 535 Mitglieder im Kongress und die Russen 450. Aber wie gesagt, gemeinsam mit vielen Direktmandaten der CSU in Bayern führt die Schwäche der CDU dazu, dass der kommende Bundestag größer werden könnte denn je. Und dieses Monstrum Bundestag, so beschreibt es der Fokus, hier ist nicht mein Wort, leistet sich also mit dieses Monstrum, dass die Arbeit an neuen Gesetzen noch länger dauern wird und eben sehr teuer ist, denn der nächste Bundestag kostet dann mehr als 1 Milliarde Euro. Das hat der Bund der Steuerzahler ausgerechnet. Dazu kommen aber noch Pensionsansprüche der Abgeordneten, die sie vergleichsweise schnell erwerben, ohne in die öffentlichen Rentenkassen einzahlen zu müssen. Und Andreas, das, wie würdest du das einordnen?
Also was soll ich da einordnen? Wir reden eben halt davon, dass die Menschen einfach immer noch nicht verstanden haben, wie es funktioniert. Wir brauchen eine gewisse Effizienz in einem Unternehmen, ja, oder man nennt das Wirkungsgrad in der Physik. Und je mehr wir die Kosten aufstocken, wenn wir 800 Abgeordnete haben beispielsweise, die von denen jetzt 700 Ausfälle sind, die eigentlich nur mitlaufen und an der richtigen Stelle die Hand heben, die aber Milliardenbeträge kosten und letztendlich tatsächlich nur behindern einen ordentlichen Geschäftsbetrieb. Ich mache es mal ganz deutlich. Ich habe mich mit vielen Abgeordneten unterhalten und die können auf gar keinen Fall aufgrund ihrer Fähigkeiten, ein bisschen kann ich das einschätzen, zumindest in den Bereichen, die ich gut einordnen kann und auch wo diese Bundestagsabgeordneten, mit denen ich gesprochen habe, auch für dieses Thema auch verantwortlich waren und ich festgestellt hätten, die können überhaupt nichts Kreatives dazugeben, weil sie einfach keine Ahnung von diesen ganzen Dingen haben. Das klingt jetzt wirklich wahnsinnig arrogant und ich bitte um Verständnis, weil da kocht ein bisschen so das Blut. Da geht es darum, dass man sagt, man kann den Leuten, den Menschen, die die PCR-Tests nicht mehr bezahlen, die beispielsweise sich jetzt impfen lassen wollen, weil das, was weiß ich, 100 Millionen oder so etwas kostet und das wäre ein Affront gegen die Gemeinschaft, während auf der anderen Seite tatsächlich eine ganze Haufen von Abgeordneten oder besser Abgehefteten, ich nenne sie die Parlamentsfüllmasse, einfach nur einen Raum voll machen und an der richtigen Stelle die Hand halten und jeder von denen dann 15.000 oder sowas im Monat kassiert. Das ist einfach unfassbar und ich muss mich jetzt wieder beruhigen.
Ja, ich gebe dir die Tropfen, alles wird gut, Andreas, aber trotzdem danke für diese Einschätzung, denn ich kann mich deinen Worten nur anschließen, selbst deine Lieblingspolitikerin der Grünen, die ehemalige Grünen-Chefin und jetzt heute stellvertretende Bundestagspräsidentin Claudia Roth, ist also entsetzt über das, was da kommen könnte. Denn sie sagt, und sie weiß natürlich, wovon sie redet, weil wir haben ja schon manche Videos veröffentlicht, wie da die Gesetze beschlossen werden. Und das sind, vielleicht finden wir dieses Video nochmal, wo gerade Claudia Roth einfach ein Gesetz durchgepeitscht hat. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Egal. Auf jeden Fall sagt sie, wenn die Ausschüsse die Größenordnung eines Landtags annehmen, dann sei es sehr schwer, an Gesetzen zu arbeiten, denn das ist eigentlich so wörtlich gar nicht mehr machbar. Wir müssen eine Antwort finden auf einen drohenden Kollaps, wenn wir über 800 Kolleginnen und Kollegen im Bundestag hätten. Aber die Antwort, die hat bis jetzt niemand gefunden. Also vielleicht nochmal, warum müssen da jetzt noch mehr Leute rein? Der Grund liegt im deutschen Wahlrecht. Es ist hier jemand zitiert worden, Helmut Stoltenberg von der Zeitschrift Das Parlament, der spricht vom personalisierten Verhältniswahlrecht in Deutschland, das jedem Wähler zwei Stimmen zuweist. Mit der ersten wird die Hälfte der Parlamentarier per Mehrheitswahlrecht direkt in den 299 Wahlkreisen gewählt. Dieses Direktmandat gewinnt, wer dort jeweils die meisten Stimmen erhält. Mit der anderen Stimme wird die Kandidatenliste einer Partei gewählt. Diese Zweitstimme für die Landeslisten entscheidet eigentlich darüber, mit wie vielen Abgeordneten die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sind. Und die Folge: Personenwahl per Erststimme und Parteienwahl per Zweitstimme müssen miteinander in Ausgleich gebracht werden. Es gibt deswegen Überhangmandate, die dann entstehen, wenn eine Partei mehr Wahlkreismandate direkt gewinnt, als dies ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Und solche Überhangmandate können bei knappen Mehrheitsverhältnissen im Parlament zum Zünglein an der Waage werden. Ja, also wir haben leider euch heute ein bisschen die erste Dreiviertelstunde vergällt mit diesen Meldungen, die jetzt nicht besonders schön sind, aber zu dieser doch sich sehr verändernden Zeit auch dazugehören. Wir schauen einmal rüber nach Großbritannien und zwar mit der neuen Meldung von Daily Mail, einem Mainstream-Medium. Und da ist ja, wie wir letztens schon besprochen hatten, ein Chaos vorprogrammiert. Es läuft schon, was die Lieferkettenengpässe angeht. Also nicht nur Halbleiter, nicht nur Holz, nicht nur Öle und so weiter, sondern vor allem auch Lebensmittelversorgung. Die ist gefährdet, beziehungsweise sind viele Regale in den Supermärkten schon leer. Die werden auch regelmäßig, wenn ihr mal so in The Sun oder Daily Mail hineingeht oder eben andere britische Tageszeitungen, dann seht ihr diese Fotos und das ist schon nicht so ganz lustig. Und jetzt gibt es immer mehr Experten, die warnen und sagen, das dauert länger. Manche sprechen sogar davon, das hört überhaupt nie mehr auf. Und andere sagen, zumindest Weihnachten ist auf jeden Fall gefährdet. Und deswegen hat Boris Johnson, der Premier Großbritanniens, einen Politiker damit beauftragt, jetzt die Probleme mit den britischen Lebensmittelversorgungsketten zu lösen. Und er sagt also, der Mangel an Lkw-Fahrer, der Mangel an Mitarbeitern in der Lebensmittelverarbeitung durch neue Covid-Gesetze unter anderem hat eben jetzt zu dieser Krise geführt und man macht sich große Sorgen jetzt vor dem Winter und man hofft jetzt, dass man vielleicht zum Beispiel Lizenzierungssysteme für Lkw-Fahrer entwickeln kann, damit doch mehr Leute wieder in den Umlauf kommen und fahren. Andreas, das sind ja alles Themen, die auch in anderen Ländern, wie wir gesehen haben, in Australien und jetzt auch dann bald in den USA, weil es dort auch Lkw-Streiks gibt, kommen könnten. Und natürlich werden auch wahrscheinlich wird der Rest der Welt auch irgendwann nicht verschont bleiben davor, weil auch das zu der Vorhersage von Herrn Schwab gehört.
Ja, man hat eben halt durch die große Zentralisierung geschafft und durch die Globalisierung, dass wir auf Lieferketten unmittelbar angewiesen sind. Das ist das eigentliche Hauptproblem. Und wenn wir an dieser Stelle immer wieder grundlegende Fragen stellen, dann müssen wir fragen, wie ist das Problem lösbar? Und lösbar kann es nur sein, indem wir wieder regionale Insellösungen bekommen der eigenen Versorgung. Das ganz, ganz wichtige Problem, was jetzt angesprochen werden muss, ist, wie können wir die Landwirtschaft wieder so attraktiv machen, dass Menschen Landwirt werden wollen oder Landwirte auch Landwirt bleiben wollen, dass sie endlich angemessen finanziert werden, weil sie nämlich eine der wichtigsten Aufgaben haben, wenn nicht die wichtigste überhaupt, die man haben kann, und zwar auf der gesamten Erde, nämlich die Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Es wird immer so dargestellt, als würde die Nahrung irgendwo aus irgendwelchen Fabriken nur rauskommen. Die Fabriken verarbeiten nur. Die Lkw Lkw-Fahrer, die fahren nur. Aber letztendlich muss auch irgendeiner die Rohstoffe, sprich die Nahrungsmittel, ja auch entwickeln und produzieren und wachsen lassen, Pflege und Ernte und Ansehen und die Intakthaltung der Äcker und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren. Das wird ja alles noch zusätzlich zerstört. Dann gibt es keine Leute, die überhaupt noch arbeiten wollen, weil in diesem Bereich, weil einfach kein Geld verdient wird, keine Arbeitskräfte für Erntehelfer und so weiter. Man findet einfach nichts mehr. Diese Grundlagen sind erst einmal entscheidend. Und wenn wir wieder regionalisieren das Ganze, ist das Problem relativ schnell gelöst. Wir diskutieren hier ausschließlich um die Ketten und um die Lkw-Fahrer. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Frage ist, was ist, wenn wir das nicht hinbekommen? Was passiert eigentlich, wenn die weiterhin keine Chips liefern können und irgendwann genügend Lkw-Fahrer da sind, aber die Lkws nicht mehr laufen, weil irgendwelche Ersatzteile fehlen, von mir aus ein Keilriemen oder sonst irgend so etwas? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Was mich wundert, ist, dass so gut wie niemals die eigentlichen Ursachen wirklich angesprochen werden.
Es ist vor allem so, gerade in den USA wird es jetzt eng, weil Joe Biden hat ja sozusagen eine Impfmandatory angekündigt. Das heißt also eine Impfpflicht, und die vor allem für viele Bereiche in der Lebensmittelversorgung gelten sollen, unter anderem für Lkw-Fahrer. Und es gibt eine Meldung eines US-Portals, Wayne Dupre heißt das, da wird ein Trucker, ein Lkw-Fahrer stellvertretend für viele andere befragt, beziehungsweise kommt er zu Wort, und der sagt, wenn diese Impfpflicht von Herrn Biden durchgesetzt wird, dann wird es in den USA eng, übrigens dann hier auch in Kanada, das ist ganz klar, das ist uns schon auch klar. Und er sagt, die Dinge werden sehr beängstigend und seltsam werden, denn man könnte dann in diesem Land Dinge sehen, die Venezuela organisiert und glücklich aussehen lassen. Und genau davor haben natürlich viele Menschen Angst. Wir wissen ja auch, wir haben die Bilder gesehen, war das Denver, was wir neulich eingestellt hatten, diese Zustände auf den Straßen, ich weiß das gar nicht mehr. Also das war mit anderen Worten, es ist ja schon vieles prekär. Gerade in den demokratisch regierten US-Bundesstaaten, die Kriminalität ist hoch und die Gewalt ist hoch. Die Todeszahlen durch Morde sind sehr hoch in den USA, vor allem durch Gesetzesänderungen eben auch durch die Demokraten und was die Sozialgesetze eben angeht. Und dieser Lkw-Fahrer, er sagt, dass wenn das jetzt durchgesetzt wird, dass viele Lkw-Fahrer den Job schmeißen werden, sich nicht auf den Bock setzen, sich nicht diesen ganzen Pflichten, vor allem nicht der Impfpflicht, aussetzen werden. Und damit wird eine Lebensmittelknappheit ins Land einziehen. Das, er sagt, die Menschen werden sehr schnell lernen, was der Kommunismus kostet.
Ja, das ist Sozialismus in diesem Fall oder auch angehender Kommunismus. Das muss man auch ganz klar sagen. Nach bisherigen Modellen, bevor ich jetzt ganz viele Briefe bekomme, die mir erklären wollen, was Sozialismus und Kommunismus ist. Ich habe Marx auch gelesen, aber jetzt geht es mir um die Anwendung, die man unter diesen Begriffen eben halt genannt hat. Aber Kapitalismus ist auch nicht das, was wir hatten, sondern das sind immer Korporatismen und so weiter. Wir müssen davon vorsichtig sein. Also was wir hier sehen, ist tatsächlich eine staatliche Quote, die so gigantisch ist, dass sie eingreift ist in das private Leben der Bürger, und wir eigentlich in der Demokratie die sogenannte Subsidiarität haben. Jeder Mensch muss die maximale Freiheit über sich selbst haben. Und hier geht es natürlich mit der Argumentation der Krankheit, dass ja alle sich gegenseitig schützen müssen, obwohl bewiesen ist, auch wenn das nicht eben halt an die Öffentlichkeit kommt, weil die Medien längst keine Informationsaufgabe mehr nachkommen, sondern reine Propagandaanstalten sind. Und man dann eben halt sagt, jetzt müssen eigentlich alle geimpft werden. Und das sind natürlich auch die Methoden, die zu diesen Untergängen führt. Und wir sehen das im Extremfall. Du hast das gerade mit Venezuela angesprochen. Venezuela ist ja auch sozialistisch geführt, auch durch amerikanische Eingriffe, durch Interventionen. Und wenn man weiß, dass Venezuela eigentlich das reichste Land der Erde ist, Venezuela hat mehr Ölvorkommen in ihrer Erde als der Iran. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und die Menschen bringen sich dort um für einen Maiskolben, weil sie nichts zu fressen haben. Und das ist genau die Frage, die wir hier haben. Das heißt, diese sozialistischen Systeme führen immer zu Mangel und zu Untergangsvisionen. Das ist aber kein Hinweis, dass ich jetzt den Kapitalismus bevorzuge, sondern wir müssen eine völlig andere Art finden. Und das hat was mit Menschlichkeit zu tun, den Mensch wieder als geistiges Wesen zu entdecken und auf dieser Basis eine vernünftige Grundlage zu finden. Und dann auch ganz sachlich materiell, wie wir es im Plan B zum Beispiel grob beschrieben haben. Aber jetzt geht es auch nicht mehr darum, die großen Modelle aufzubauen, sondern das Feuer zu löschen eines Flächenbrandes, der sich hier ankündigt. Und das ist das Entscheidende und dafür sind wir hier auch so stabil im Gang.
Es geht ja jetzt wirklich darum, also ihr seht es ja, auf der ganzen Welt zieht es sich zu und es heißt, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Kapitel und Vers in der Bibel, aber an irgendeiner Stelle heißt es, erst am Ende werden die Menschen erkennen, dass sie im jüngsten Gericht sind. Das heißt, diese Häufungen, alles dessen, was zu diesen sogenannten apokalyptischen Vorhersagen gehören, all das sehen wir. Wir haben es vor Augen. Wir brauchen eigentlich nur das Buch von Herrn Schwab zu lesen, der fast wie an einer Agenda gearbeitet zu haben scheint, um diese prophetischen Bibelvorhersagen in die Tat umzusetzen. Ich sage, es scheint so, aber ich sage nicht, dass es so ist, weil wir es überhaupt nicht wissen. Aber spannend ist das alles schon, denn möchte das nochmal wiederholen. In der Bibel steht zum Beispiel sinngemäß, dass am Ende der Zeit nur noch der kaufen und verkaufen kann, der das Mahlzeichen in der Hand hat oder im Arm oder was weiß ich. Und dass die Kinder gegen die Eltern ungehorsam werden und dass Frauen Frauen heiraten werden und dass viele Völkerwanderungen stattfinden und Überschwemmungen und Erdbeben und so weiter. Und dann sagen manche Menschen, hat es ja immer schon gegeben. Hat es auch, aber nicht auf einmal auf der ganzen Welt gleichzeitig. Das ist doch der springende Punkt, auf den wir achten müssen. Und wir dürfen einfach fest davon ausgehen, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben und dass das, was hier auf uns zukommt, trotzdem, wenn wir im Gottvertrauen sind, durchschritten werden kann. Aber wir müssen wirklich in der Mitte bleiben, in der Balance und natürlich, wie wir oft sagen, auch die Kraft in der Natur suchen, auch versuchen, sich mit den wesenhaften Kräften in Verbindung zu bringen. Das Buch von Christopher Vasey kommt in den nächsten Tagen raus, wahrscheinlich Anfang nächster Woche, wo es um die Kraft der Naturwesen geht. Und er erklärt in diesem Buch, ich freue mich so sehr darauf, wie auch noch nirgendwo anders in der Ausführlichkeit geschehen, wie real existierend diese Wesen sind. Und darum geht es jetzt auch in Zukunft, dass wir auf ein anderes Gleis gehen, dass wir sehen, dass nicht dieses verstandesmäßig abgerichtete materialistische Denken uns weiterführt, sondern dass wir unseren Geist, den wir über tausende Jahre vermauert gehalten haben, weil diese innere Stimme zusehends erstickt wurde von der materiellen Sprache, dass wir die wieder zum Klingen bringen müssen. Und das geht übrigens am besten draußen. Das geht dir ja auch so.
Ja, für mich war das übrigens eine ganz große Erfahrung, weil ich ja nun so ein bisschen sehr stark wissenschaftlich orientiert immer unterwegs war. Und ich dann, als ich das erste Mal von dir hörte, von diesen Naturwesen und diesen ganzen Dingen, die es dort gibt, in dieser geistigen, nicht in der geistigen, in der wesenhaften Welt, so ist es richtig. Und ich dann gesagt hatte, du pass mal auf, also es gibt hier einen biochemischen Vorgang, es gibt hier eine Photosynthese, es gibt hier Chlorophyll in den Blättern und so weiter. Und dann hast du mir was von den Naturwesen erzählt und ich habe gesagt, also weißt du, irgendwie wird es mir langsam zu bunt. Ich bin ja nicht im Märchen, also das geht bei mir einfach nicht, das kommt bei mir nicht an. Bis ich dann irgendwann feststellen durfte, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Naturwesen genauso wenig beweisen kann, wie ich eine Photosynthese beweisen kann. Wir nennen können es einfach nur so. Ja? Oder wie ich Chlorophyll beweisen kann. Das heißt, wir sehen einfach nur Vorgänge, wir nennen sie biochemische Vorgänge, wir nennen sie eben halt Photosynthese, aber unterm Strich gesehen kann man sie umbenennen und dann kommen eben halt Wesenhafte dabei heraus. Unterm Strich gesehen sind das eben halt die Prozesse, die durch die Schöpfung entstanden sind, auf die wir keinen Einfluss haben, die wir lediglich versuchen zu beschreiben. Mit einem Mikroskop ist es übrigens auch vernünftig, kann man vernünftig machen, aber das, was ich darunter sehe und das, was ich, wie ich das bezeichne, das sind einfach nur meine Begriffe, die ich dafür einsetze. Ich kann die Begrifflichkeit auch verändern und dann bin ich plötzlich offener auch für diese Welt der Wesenhaften und dann fängt das Ganze übrigens an, auch Spaß mehr zu machen und man kann trotzdem wissenschaftlich dabei orientiert bleiben und braucht dabei die Photosynthese eben nicht abgeben, sondern die läuft ja parallel nebenher. Das eine schließt das andere eben nicht aus. Im Gegenteil, das eine beweist sogar jeweils das andere.
Wenn man erstmal so denken kann, wie du es tust, Andreas, ist man wirklich einen Schritt weiter. Ich erinnere mich sehr gut an unsere ersten Gespräche. Du als naturwissenschaftlich geprägter, rational denkender Mensch, du warst erstmal irritiert bis, du hast mich ignoriert, mehr oder weniger mit diesen Aussagen. Ich bin so froh, dass das inzwischen anders geworden ist und das liegt nicht an mir, sondern das liegt an diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit, an der Gralsbotschaft, die nämlich für jeden, der naturwissenschaftlich denkt oder geprägt ist, eigentlich erst die Beweise bringt.
Ja, also zumal die meisten, die ich kenne, die sich mit dem Licht der Wahrheit auseinandersetzen, also aus meinem Umfeld, sind Naturwissenschaftler. Gerade Physiker, Chemiker, Biochemiker, Mathematiker, Statiker, alle möglichen Leute, die ich so kenne in diesem Bereich, Biologen, die können natürlich am meisten damit anfangen, weil man natürlich auch diese Schöpfungsarchitektur auch wirklich zuordnen kann, diesen kleinen, detaillierten wissenschaftlichen Nomenklaturen, also die Fachsprache, die wir uns selbst auferlegt haben. Und dann bekommt man eben halt einen weitaus größeren Blick und man kommt vor allem auch aus diesem Tunnelblick heraus. Wenn ich mir den Himmel ansehen will, dann sollte ich nach oben gucken, aber ich sollte mir keinen Strohhalm vors Auge halten und sagen, den Ausschnitt, den ich jetzt sehe, das ist der gesamte Himmel. Nein, das reicht nicht. Wir müssen einen Weitwinkel haben. Und das kommt durch diese geistige Herangehensweise wieder zustande. Das heißt, plötzlich haben wir wieder das, was damals im alten Griechenland typisch war, auch unter der Wissenschaft, dass Mathematiker, Ärzte, Künstler, alle möglichen Menschen, Biologen, Politiker, Wissenschaftler jeder Art zusammengesessen haben und haben ständig versucht, ein Gesamtbild zu zimmern und immer wieder instand zu halten, während wir heute in der Spezialisierung in jeder in seiner eigenen Sprache verhaftet sind. Das ist wie der Turmbau zu Babel. Irgendwann geht der Turm nicht mehr weiter, weil jeder eine andere Sprache spricht. Und in der Wissenschaft kann der Biologe den Physiker nicht mehr verstehen und den Physiker kann eben halt irgendein Biochemiker nicht mehr verstehen. Und das ist genau eins unserer Hauptprobleme, dass das gesamte Bild uns abhanden gekommen ist.
Ich musste neulich, als ich nachmittags vorgelesen habe aus dem Buch Ephesus, das ist ja das Buch, ich glaube, heute kommt der letzte Teil, damit sind wir dann auch fertig. Und da ging es darum, dass zur Begründung der Menschheitsgeschichte vor vielen Millionen Jahren wahrscheinlich, dass es da gar kein Eigentum gab von Menschen, Andreas. Da habe ich an das Bodenrecht aus dem Plan B an den habe ich gedacht und habe mir dann überlegt, dass wir darüber nochmal sprechen sollten. Denn wenn Klaus Schwab sagt, niemand wird am Ende noch etwas besitzen, das heißt also kein Eigentum haben, dann und wir sprechen darüber, dass eigentlich seine Pläne, die er da mit anderen ausgeheckt hat, oder vielleicht wurden die von noch anderen ausgeheckt und er setzt sie in die Tat um. Das weiß man ja alles nicht, das kann man auch nicht behaupten. Aber es gibt auf jeden Fall eine Agenda, die er da vorgelegt hat in diesem Buch und dazu gehört, am Ende wird hier jetzt keiner mehr etwas besitzen. Und als ich das bei Ephesus gelesen habe, da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht gehört das ja auch zu dem, was richtig ist, weil das alte Falsche muss ja hier fallen, bevor das Richtige und Gesunde emporwachsen kann für die neue Zeit. Und jetzt würde ich dich noch mal bitten, uns das nochmal in einigen Worten zusammenzufassen, was ihr im Plan B damals unter dem sozialen Bodenrecht verstanden habt und weiterhin versteht und ob das eine Option für die neue Zeit wäre.
Also ich müsste jetzt wirklich, jetzt, weil ich überrascht bin, dann fast noch mal reingucken, wie wir das genau beschrieben haben. Ich versuche es mal aus meiner Sicht ganz heute normal zu sehen. Als der Mensch auf die Erde kam, war die Erde bereits vorhanden. Das heißt, kein Mensch hat jemals ein Quadratmeter Erde produziert, kein Mensch hat jemals einen Liter Wasser produziert, nicht mal einen Tropfen, keiner hat auch jemals ein Gramm Gold oder sonst etwas produziert, sondern das ist ein Geschenk, welches uns die Schöpfung zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt muss man sich fragen, mit welchem Recht kann ein Mensch hieraus ein Eigentum ableiten? Besitz ist etwas anders. Besitz heißt, ich habe es im Besitz, also ich habe es zur Verfügung. Aber das andere sind Eigentumsrechte. Wenn ich zum Beispiel aber einen Grund und Boden haben will, und so haben wir es im Plan B beschrieben, dann möchte ich gerne diesen Boden für mich haben. Ich möchte gerne theoretisch eine Grenze herumziehen und möchte dieses Stückchen Land, welches ich jetzt besitze, auch gegen die Inanspruchnahme von anderen Menschen schützen. Das heißt, ich möchte andere Menschen ausschließen, meinen Grund und Boden zum Beispiel zu betreten. Und wenn ich diesen Grund und Boden jetzt für mich erkläre und sage, ich möchte den jetzt als Besitz haben, dann bedeutet das ja, die anderen in dem Dorf dürfen auf mein Grundstück nicht rauf. Also zahle ich nach diesem Modell den anderen eine Art Entschädigung dafür, dass sie mein Grundstück nicht betreten dürfen. Es sei denn, ich genehmige das. Ich möchte auch nicht, dass jemand an meine Sachen herangeht, wenn ich beispielsweise Pflanzen anlege und die gehen jetzt und ziehen mir die Äpfel von dem Baum. Und ich habe letztendlich die ganzen Dinge aufgebaut und die gesamten Sähvorgänge und die ganzen Pflanzvorgänge gemacht und jemand anders partizipiert davon. Das heißt, diese Sehnsucht nach einem eigenen Besitz ist durchaus nachvollziehbar und die ist auch umsetzbar. Problem ist eben halt die Eigentumsrechte. Ich kann gigantische Eigentümer kaufen und kann andere juristisch dabei ausschließen, ohne das Eigentum überhaupt zu nutzen. Es gibt große Konzerne, die haben ganze Landstriche in Mecklenburg-Vorpommern, große Ackerländer gekauft und haben sie einfach brach liegen, machen da eine Stilllegung von und bekommen Stilllegungsgelder aus EU-Steuern, das zahlen übrigens wieder die ganzen Menschen, nur dafür, dass dort nichts gemacht wird mit diesem Land, wobei dort die Menschen, die dort leben in der Nähe, könnten dann die Bauern dort das Land nutzen und könnten sich ihre eigene Ernährung dann beispielsweise regeln. Und das ist der Punkt. Wenn jeder ein Stück Land hat oder jeder seinen Besitz hat und dadurch, dass er dann aber auch die Rechte an diesem Besitz hat, komplett und ganz, aber den anderen dafür, dass sie dieses Recht dann nicht haben an diesem Stück, eine Entschädigung zahlt. So zahlt mein Nachbar, der ja wiederum auch ein Grundstück hat, auch mir eine Entschädigung dafür, dass ich sein Grundstück nicht betreten darf. Das ist in etwa das Prinzip. Unterm Strich gesehen ist es nichts anderes als eine Art Grundsteuer mit einem Vorteil. Ich bekomme von den anderen mehr Grundsteuern als Entschädigung zurück, als ich selbst eben halt an Entschädigung zahlen muss den anderen, weil sie mein Grundstück nicht betreten können, weil mein Grundstück ja kleiner ist als das Grundstück aller anderen zusammen addiert. Und das ist das Prinzip, was dahinter steht. Die Frage ist, ist Eigentum überhaupt das Sinnvolle oder geht es um den Besitz? Es geht dabei auch um den vererbbaren Besitz. Ich möchte ja, dass meine Kinder das Grundstück auch irgendwann mal übernehmen dürfen. All diese Dinge sind richtig, aus meiner Sicht, und auch vernünftig umsetzbar. Problem ist, die Leute, die das jetzt herangezogen haben, die Leute, die jetzt sagen, World Economic Forum, keiner wird mehr Besitz haben, sondern alle werden nur noch mieten, ist ein völlig anderer Vorgang. Hier wird nämlich das gesamte Eigentum, was es bisher gibt, oder die gesamten Güter einer ganz kleinen Gruppe von Menschen als alleinige Eigentümer zugespielt und die nehmen sich das Recht heraus, alle Menschen auf dieser Erde zwar in eine Art Abhängigkeit zu bringen, weil sie von ihnen dann diese wahren Güter, Landstriche bis hin zu den Socken dann eben halt mieten dürfen. Das heißt, das Grundsätzliche ist gar nicht mal so falsch in allem, aber die Initiatoren, die es umsetzen wollen, haben aus meiner Sicht ganz andere Interessen.
Also das friedliche Bodenrecht im Plan B. Ihr könnt das auf der Seite der Wissensmanufaktur finden im Plan B. Und wie du gerade richtig sagst, Andreas, so richtig falsch ist es nicht, was sie vorhaben, also auch aus den Schöpfungsgesetzen heraus, Aber dass sie sich das halt alles offenbar in die eigenen Taschen schustern wollen, das wird dann schon irgendwann verhindert werden. Das ist ja ähnlich wie jetzt zum Beispiel mit dem Fleischthema. Massentierhaltung muss abgeschafft werden, ist absolut richtig. Aber auf die Art und Weise, wie es gemacht wird, wir haben heute noch vorbereitet eine Meldung, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen werden, dass die Suizidrate bei den Landwirten, bei den Bauern extrem hoch ist, da kommen wir gleich noch zu. Das ist natürlich dann die Begleiterscheinung einer wirklich grauenhaften, menschenfeindlichen Politik. Ich möchte zu diesem Plan B, zu diesem friedlichen Bodenrecht, wie ihr das genannt habt, möchte ich noch mal in den Brief hineingehen, den du dem zugestellt hast, nämlich des Indianerhäuptlings Seattle an den Präsidenten der USA aus dem Jahre 1875. Da geht es um das Thema Bodenrecht. Und da heißt es wörtlich von dem Häuptling: Der große Häuptling in Washington lässt uns wissen, dass er unser Land kaufen will. Er sagt uns dazu Worte der Freundschaft und des guten Willens. Das ist sehr freundlich von ihm, da wir wissen, dass er kaum auf unsere Freundschaft angewiesen ist. Wir werden uns aber euer Angebot überlegen, da wir wissen, dass wenn wir es nicht tun, der weiße Mann vielleicht kommen mag, um uns unser Land mit Hilfe von Gewehren wegzunehmen. Was Häuptling Seattle sagt, kann der große Häuptling in Washington mit der gleichen Sicherheit als wahrnehmen, mit der unsere weißen Brüder mit der Wiederkehr der Jahreszeiten rechnen können. Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Und dann kommt es. Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen? Wie die Wärme des Landes? Diese Idee scheint uns sehr merkwürdig. Wir besitzen auch die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht. Wie könnt ihr sie da von uns kaufen? Jedes Stück dieses Bodens ist meinem Volk heilig. Jede schimmernde Kiefernadel, jedes sandige Ufer, der zarte Dunst in der Dunkelheit der Wälder, jede Lichtung und jedes summende Insekt ist der Erinnerung und dem Erleben meines Volkes heilig. Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art und Weise nicht versteht. Das Schicksal seines Landes ist ihm so egal wie das eines anderen. Da er in der Nacht kommt und vom Land nimmt, was immer er braucht. Die Erde ist nicht sein Bruder, sondern sein Feind. Wenn er den Grund erobert hat, zieht er weiter. Er lässt die Gräber seiner Väter zurück und zerstört rückhaltlos den Boden für seine Kinder. Sein Appetit wird die Erde verschlingen und nur eine Wüste zurücklassen. Der Anblick eurer Städte schmerzt die Augen der Rothäute, aber vielleicht nur deshalb, weil der rote Mann nur ein Wilder ist und nicht versteht. Es gibt in den Städten der Weißen keinen Ort der Stille, keinen Ort dem Singen der Frühjahrsblätter oder dem Knispeln eines Insektenflügels zu lauschen. Aber vielleicht deshalb, weil ich ein Wilder bin und nichts verstehe, erscheint meinem Ohr der Lärm so schmerzhaft. Und so weiter und so fort. Ich werde euch die Rede einstellen, Andreas, und ich finde es sehr passend, es zu diesem Thema dazuzustellen, denn es gibt uns Anlass, überhaupt einmal völlig anders wieder über die Dinge nachzudenken, die zwischen Himmel und Erde relevant sind.
Ja, das ist wirklich sehr selbsterklärend. Und aus diesem Grunde habe ich jetzt noch mal gerade geguckt. Du hattest sogar mal aus meinem Buch geschrieben und zwar vorgelesen. Das war wie heißt es nochmal, der Währungscountdown. Im Währungscountdown. Und da hast du noch mal einen Teil daraus vorgelesen. Das steht nämlich nicht im Plan B, wo nämlich auch genau diese Situation noch mal deutlich wird. Und da finden wir nämlich von Seattle den guten alten Häuptling wieder, wo genau diese Zusammenhänge dann eben sachlich auf unsere heutige Zeit runtergebrochen werden, um zu verstehen, wie ein vernünftiges Bodenrecht aussehen kann.
Könnte und wahrscheinlich auch wird, es muss jetzt nicht eins zu eins euer Plan B sein, aber wenn man sich das vorstellt, dass eben auch ein Stück Land nur dann einem nicht gehören kann, aber man kann es besitzen, also drauf sitzen, es bewirtschaften, wenn man eben sich auch die Mühe gibt, dieses auch auf fruchtbare Weise zu tun und nicht wie viele Industrieunternehmen, die da auch wieder ganz oben angesiedelt sind, das einfach brach liegen zu lassen, dass nur dann eben auch die Erlaubnis dafür da ist, dass man für seine Lebenszeit ein solches Grundstück bewirtschaften darf. Also ich denke, dass dieser Leistungsgedanke eine völlig andere Qualität bekommt, wenn wir lernen, wieder umzudenken. Andreas, und damit sind wir doch noch mal bei dem Thema Landwirte und Bauern in Deutschland, aber auch in Europa. Und Agrar heute, das Portal, hat einen Artikel veröffentlicht, da heißt es, die Kostenfalle schnappt zu, Bauern zahlen für alles Rekordpreise. Hier wird gesprochen von einer gewaltigen Kostenlawine, die die Bauern überrollt. Diese müssen viel Geld ausgeben, um ihre Produktion am Laufen zu halten. Und schon im Frühjahr diesen Jahres waren die Produktionskosten auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das heißt, so viel Geld mussten die Bauern nie zuvor ausgeben, um eben ihre Betriebe am Laufen zu halten, die Pacht zu bezahlen zu können und so weiter. Und die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen für Juli einen noch steileren Anstieg gegenüber dem Vorjahr, machten nochmal die Kosten einen riesigen Sprung von 9,3%. Ganz besonders betroffen sind die Schweinehalter und die Milchbauern, denn ihre Erlöse sind auch ohne die extrem hohen Kosten schon ziemlich schlecht. Die reichen oft nicht einmal mehr zur Deckung der laufenden betrieblichen Aufwendungen und an Investitionen in neue Ställe oder für mehr Tierwohl oder auch in neue Maschinen ist bei ihnen überhaupt nicht mehr zu denken. Für Dünger, Treibstoff, Pflanzenschutz, Energie und Landmaschinen müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Man spricht hier von Rekordpreisen. Und deswegen bleibt auch für sie von den hohen Getreidepreisen, die der Endverbraucher bezahlt, wenig übrig. Das heißt, das Fazit ist, die Kosten fressen nahezu sämtliche Erlöse.
Ja, also das sind die größten Alarmsignale, die überhaupt eine Gesellschaft haben kann. Wenn also die Produzenten von Nahrungsmitteln nicht mehr dabei sind, weil sie über Jahrzehnte einem Zerstörungsprozess unterworfen wurden. Das ging los im Prinzip schon in den 30er Jahren im Rahmen des Bodenrechts der landwirtschaftlichen Betriebe, die runtergefahren wurde. Das ist also ganz wichtig, das sogenannte Erbhofgesetz, welches verändert wurde. Und damit wurde tatsächlich die regionale strukturierte Versorgung der Menschen im Eingang schon langsam der Vernichtung zugeführt. Das heißt, das, was wir hier haben, die gesamte EU, dieser gesamte Sozialismus, den wir jetzt hier haben, ob der national ist oder eben halt übernational im EU-weit oder sogar Internationalsozialismus, das ist dann eigentlich egal. Wir haben jetzt so das Finale erreicht einer Struktur des staatlichen Eingriffs. Wenn wir uns zurückerinnern an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, Milchquotenregelung, Fleischquotenregelung und was es dort alles gab, das waren tatsächlich die Einmischungen des Staates in die natürlichsten Angelegenheiten, die die Menschen selber regeln können, nämlich für ihre Nahrungsmittel zu sorgen. Das hat der Staat übernommen und jetzt sind die Menschen dermaßen in die Abhängigkeit gebracht worden. Die Bauern haben investiert in irgendwelche Gelder, haben dafür staatliche Subventionen bekommen oder garantierte Abnahmen, dann hat man plötzlich die Gesetze verändert und alle diese Investitionen, die der Bauer gemacht hat, im Vertrauen gegenüber der Politik, wurden plötzlich null und nichtig und sind damit in Schuldenspiralen reingeraten. Ich habe selbst aus meiner Schulzeit gute Kontakte zu Bauern eben im niedersächsischen Raum, die sind im 13. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert mal eingewandert aus Belgien nach Deutschland und haben dort seitdem über zig Generationen dort ihren Betrieb aufgebaut und alle diese großen Unternehmen stehen jetzt irgendwann vor diesem Aus. Und ich frage mich, was das bedeuten soll für die Menschen, wenn also die Struktur der Eigenversorgung nicht mehr möglich sein soll. Wir haben ja ein Finale, wie es wirklich nicht übler sein kann. Und jetzt geht es darum, dass die Menschen sagen, stopp, wir machen da nicht mit. Das fängt jetzt mit den Wahlen an, aber vor allem geht es darum, sich jetzt darauf zu konzentrieren. Das kann ich nur allen sagen, die in Deutschland leben. Hier auf dem Land in Kanada ist das sowieso. Aber dass man dort sagt, ich gehe eben halt zu den Bauern und hole mir dort meine Nahrungsmittel. Ich versuche sie zu unterstützen. Ich solidarisiere mich mit diesen Menschen, die nämlich für uns aller Menschen wichtig sind. Und genau von dort aus wird auch der Phönix aus der Asche starten. In der Eigenversorgung, dass die Menschen wieder anfangen, in kleinen Strukturen sich neu zu finden und zu orientieren. Und dieser ganze Bruchhaufen, den wir gerade sehen, in der Politik, in der Konzernpolitik, in den Finanzsystemen und so weiter, der wird dann in sich völlig kollabieren. Ich glaube, der Kollaps läuft ja bereits schon. Wir haben also gar keine Untergangsvision, sondern wir haben einen Umbruch in der Menschheit und der wird auch Zeit. Und wir können den tatsächlich positiv, förderlich wirklich entgegensehen.
Ja, also es ist harter Tobak, deswegen versuchen wir auch immer darüber zu sprechen, dass ihr auch euch selbst helft. Denn was wir so hören über die Lebensmittelknappheit und das heißt ja hier auch, Andreas, dass auch immer weniger individuell durch Landwirtschaft produzierte Waren in den Handel kommen, sondern immer mehr industriell geprägt und produziertes Gut, wobei ich das Wort Gut in dem Zusammenhang gar nicht so sehe. Ich möchte euch noch kurz sagen, was die Punkte sind, warum es den Bauern wirklich schlecht geht. Also Treibstoffe, Diesel und Benzin sind mega teuer geworden. Hinzu kommen die übrigen Energieprodukte Heizöl, Erdgas, Strom. Stark verteuert haben sich Futtermittel sowie Dünger und Saat- und Pflanzgut. Hier sind die Kosten für Landwirte bereits im ersten Halbjahr steil nach oben gegangen. Unvermindert in der zweiten Hälfte wird das fortgesetzt. Die Treibstoffe sind ja im Juli zum Beispiel 26,9% teurer als ein Jahr zuvor. Das darf man sich ja alles auf der Zunge zergehen lassen. Und Düngemittel, da haben wir auch damals gesprochen, was war das? Weißrussland, ne? Die plötzlich die Kaliumlieferungen jetzt einstellen wegen der Sanktionen. Oder war es Russland? Russland war es, glaube ich, genau. Und Weißrussland. Wer im September Dünger kaufen wollte, musste noch viel mehr Geld ausgeben als im Juli letzten Jahres. Und so geht das halt die ganze Spirale weiter, immer nach oben. Dann die Großhändler haben an den deutschen Importhäfen für Kalkammonsalpeter im September 60% höhere Preise als im Jahr zuvor verlangt. Und für Diamonphosphat mussten die Einkäufer fast 90% mehr auf den Tisch blättern. Dann die Futtermittel generell sind viel, viel teurer geworden. Futtergetreide um 25%, aber auch Baustoffe und Holz, die müssen ja auch ihre Höfe instand halten, hat sich alles drastisch verteuert. Und da wundert dann die nächste Meldung nicht, denn auch die Selbstmordrate bei Landwirten ist exorbitant in die Höhe gegangen. Diese Zahlen stammen aus Frankreich, denn in Deutschland gibt es keine offiziellen Zahlen zu Selbstmorden bei Landwirten, in Frankreich schon. Und da heißt es, nach einer Erhebung aus dem Jahr 2017 nehmen sich in Frankreich jährlich etwa 650 Landwirte das Leben. Das sind also etwa 2 Suizide pro Tag. Und manche Verbände sehen die Zahl sogar noch höher, da viele Fälle aus Versicherungsgründen oder auch aus Scham nicht als Selbsttötung gemeldet werden. Und diese offizielle Suizidrate liegt 50% höher als in der übrigen Bevölkerung. Kann man sich das vorstellen, unter welchem Druck diese Menschen stehen?
Ja, es ist wirklich unfassbar und es tut richtig weh, wenn man so etwas hört, dass genau die Stabilisatoren der Gesellschaft diejenigen sind, die ihrem Leben ein Ende setzen. Und an der Stelle muss nochmal deutlich gesagt werden, das allerletzte, was man machen sollte in einer solchen Situation, ist seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, das heißt seinem eigenen Erdengang vorzeitig individuell abzubrechen. Jeder hat die Möglichkeit, natürlich sich selbst dafür zu entscheiden. Er sollte aber auch an dieser Stelle, wenn er nämlich die Schöpfungsgesetze gelernt hat, wie es im Lichte der Wahrheit beschrieben steht, wissen, was dann auf ihn zukommt. Denn wir sind hier auf diese Erde gekommen, um genau das zu erleben, was wir hier gerade erleben, weil wir es uns nämlich selbst erarbeitet haben. Jeder, der im Rahmen des Gesetzes der Wechselwirkung momentan Dinge erleben muss oder Dinge erleben darf, der muss sie halt tragen. Das heißt, alles, was ich jetzt auf mich einwirken spüre, das führt nicht dazu, dass ich mich jetzt als Opfer fühlen darf und dann vorzeitig meinem Leben sogar ein Ende setzen darf, sondern das führt dazu, dass ich meine Schulden abbaue im Rahmen meiner karmischen Auswirkungen, die ich mir selbst erarbeitet habe. Und wer dem vorzeitig eben halt ein Ende setzt, der hat auf der anderen Seite natürlich wirklich nicht besonders Gutes zu erfahren. Das muss man auch ganz deutlich so sehen, weil er eben halt sich selbst bei der Schuldenrückzahlung im Prinzip aus dem Staub gemacht hat, indem er vorzeitig vom Ableben Gebrauch gemacht hat und das freiwillig. Und das bedeutet, er entzieht sich im Prinzip der Zahlung seiner Schulden und er hätte die Möglichkeit gehabt, sie zu zahlen, aber er zahlt sie eben halt nicht. Und das heißt, so schlimm die Depression auch sein mag, wir müssen uns immer wieder zurechtrücken, immer wieder im Lichte der Wahrheit stehen, wir müssen immer wieder das Licht am Horizont sehen und wissen, ich habe dieses Schicksal zu ertragen und vor allem, ich habe es mir selbst eingebrockt und darf dankbar sein, dass ich dieses Schicksal tragen darf. Und wer da an der Stelle schlapp macht, der erhöht damit sein Karma und hat dann eventuell etwas noch Schlimmeres zu erfahren, als das, was er jetzt vielleicht schon erfährt. Also durchhalten, entspannt, wirklich mutig voran, Gott wohlgetan. Trotz all dieser Meldungen sollte man immer in dieser Situation bleiben, fröhlich und im Hier und im Jetzt zu sein, denn diese Was-wäre-wenn-Maschine, die kann uns natürlich herunterschrauben und das ist das, was das Dunkle wirklich möchte und das können wir verhindern.
Nun werden natürlich einige sagen, der Pop hat ja gut reden, der sitzt da in seinem sonnigen Kanada und erzählt bei solchen Problemen immer fröhlich bleiben, vielleicht noch ein fröhlich Liedlein auf den Lippen. Andreas, das ist natürlich schon sehr schwer, das auf einen Nenner alles zu bringen, denn es gehört bei den Landwirten auch dazu, nicht nur die wirtschaftlichen Probleme, sondern auch Anfeindungen, denn wir haben jetzt diese Green Deal Politik. Und diese Green Deal Politik sagt auch, ihr mit eurer stinkenden Gülle erhöht nur noch den CO2-Gehalt und so weiter. Hier ist davon die Rede, dass zum Beispiel manche Bauern mit der Gülle nicht mehr durchs Dorf fahren, sich trauen, weil sie beschimpft werden, weil sie angefeindet werden. Und vielleicht ist es hier, zum Beispiel hier heißt es wörtlich, es stimmt mich sehr nachdenklich, sagt also eine Vertreterin der Landwirte, wenn junge Landwirte sich nicht mehr trauen, Gülle zu fahren, weil sie mit dem Fass durchs Dorf müssen. Und es hängt noch mehr dran. Es heißt hier, die Probleme in den meisten landwirtschaftlich geprägten Regionen in Deutschland sind gleich, also hier wird gesagt, dass die Zahlen, was die Suizide angeht, mit Frankreich sehr wohl vergleichbar sein könnten. Und hier heißt es, hier wird ein Beispiel aus Bayern genannt. Dort fand die Polizei im Juni 150 tote Rinder in einem Stall bei Ansbach. Die Tiere waren schon längere Zeit nicht versorgt worden. Und hinter solchen Fällen stehen nach Einschätzung von Tierärzten und Beratungsstellen ganz überwiegend in psychische Not geratene Landwirte. Die meisten Bauern arbeiten 7 Tage die Woche im Stall. Dazu kommen Dokumentationen, Anträge, immer neue Auflagen. Und hier meldet sich von der Landestierärztekammer eine Beauftragte, Iris Fuchs heißt die, die sagt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, die Tierärzte weisen seit Jahren darauf hin, dass das Motto Wachsen oder Weichen der falsche Ansatz ist. Und eine psychologische Beraterin der landwirtschaftlichen Sozialversicherung macht auf die hohe psychische Belastung von Landwirten aufmerksam. Heidi Perzel ist ihr Name. Sie ist Ansprechpartnerin für Landwirte in Not. 20 bis 30 Anrufe gehen wöchentlich bei der zentralen Krisenhotline ein, sagt sie. Und der physische und psychische Druck führt zum einen dazu, dass die Landwirte ein höheres Risiko haben, an Burnout oder Depression zu erkranken, aber eben auch höheres Risiko für Suizid. Und eine andere Beraterin sagte auch dem BR gegenüber, es entstehen Reaktionsketten wie das Abstumpfen als Selbstschutzprozess, das Ausblenden, um überhaupt noch handlungsfähig zu sein angesichts der Versagensängste. Und genau hier liegt aber offenbar auch das Problem, denn nur wer sich aktiv darum bemühe, sagt diese Beraterin, dem könne am Ende auch geholfen werden. Das heißt, eben nicht die Flinte ins Korn werfen, nicht sagen, es ist alles aus. Das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, Andreas, was eben trotzdem in mancher Situation leichter gesagt ist als getan.
Ja, diese verfehlte Situation bei den bäuerlichen Betrieben, die ist ja über Jahrzehnte entstanden und noch länger. Also wie gesagt, das, was wir hier haben, sind die Auswirkungen aus meiner Sicht, die in den 30er Jahren in Hitler-Deutschland entwickelt und wurden und dort ihr Fundament haben. Und das wird heute nach denselben Mechanismen weitergeführt. Das heißt also, man muss sich mal fragen, wenn dieser Begriff Nazi genutzt wird, wer es eigentlich ist. Also das könnte man jetzt wirklich mal dahinstellen. Nein, wir sehen natürlich, dass wenn ein Bauer unter Druck steht, dass er dann natürlich wirklich auch irgendwann sich schützen muss. Und dann kann natürlich auch eine Abstumpfung, eine Gefühllosigkeit kommen, auch gegenüber seinen eigenen Mitgeschöpfen, den Tieren zum Beispiel gegenüber. Ich glaube, viele Bauern wären sehr froh darüber, wenn sie andere Preise bekämen für ihre Arbeit, andere Möglichkeiten der Honorierung für diese wichtige Arbeit, die sie machen. Und dann würden sie auch ihre Tiere gerne natürlich natürlicher halten und so weiter. Aber mittlerweile ist es so, sie werden gezwungen, das Ganze in die Tierproduktion reinzubringen. Und sie haben das dann auch irgendwann zu adaptieren. Das heißt, sie sind irgendwann eine Fabrik für Fleisch und nicht mehr Tierhalter, die vorsorglich um die Tiere sich kümmern und dafür sorgen, wenn sie krank sind, dass das alles in Ordnung ist, dass sie ordentlich gefüttert werden. Vielleicht sogar draußen als Schweine noch draußen im wie früher es üblich war, im Rasen oder irgendwo im Matsch sich suhlen können. Das ist ja alles eben halt eine Idylle, die heute nicht mehr da ist. Es ist ein knallharter, fabrikartiger Job, der dahinter steht und das eben halt mit Lebewesen wie Tieren. Und wir können diese Situation verändern. Deshalb unterstützt auch beispielsweise die Ökobauern. Und ich kann euch nur eines sagen, seht zu, dass ihr euch mit den Landwirten insgesamt solidarisiert, frühzeitig. Geht einfach in euer Dorf zu einem Landwirt und redet mit ihm und sagt, ihr schätzt, was er tut. Und ich möchte einfach mal Danke sagen, weil ich weiß, wie schwer ihr das habt. Das kann man denen mal sagen. Natürlich gilt das nicht für alle. Natürlich hat der ein oder andere mal Probleme und hat gesagt, ich habe mich mal mit so einem Landwirt unterhalten. Das war vielleicht ein A, also mit dem möchte ich nun überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das ist ein völlig arroganter Fatzke und so weiter und so fort. Ja, natürlich, aber es gibt Ursache und Wirkung. Und irgendwann entstehen diese unmenschlichen Prinzipien fast überall. Und wir müssen wieder in die Vermenschlichung zurückkommen und auch wieder lernen, Demut vor der Schöpfung zu haben. Und wenn wir uns da alle solidarisieren, gerade was die Landwirtschaft anbelangt, wo der Boden, den uns wirklich die Gottesschöpfung zur Verfügung gestellt haben, wo die Tiere, die gegen ihren Willen ins Leben gezwungen wurden, ja, wo man diese Tiere wieder lernt zu respektieren, zu achten, Demut davor zu haben, dass eben halt uns diese ganzen Möglichkeiten gegeben werden, uns die Nahrung zu geben. Das ist ein ganz entscheidender Vorgang. Also versucht genau das, was ich mir vorstelle, ein Bauer hat Angst, mit der Gülle durch ein Dorf zu fahren. Es tut mir leid, aber Gülle fällt nun einmal an, wenn man eine Tierhaltung hat. Und dann eben halt solche Fehlstellungen reinzubringen in dieser rot-grünen wirklich Ideologie, die für mich schon fast terroristisch anmutet gegenüber den Menschen mittlerweile. Ich weiß nicht, wie ich das noch anders bezeichnen soll, wenn selbst diese Grundlagen der Nahrungsmittel und auch einen vernünftigen Umgang mit der Natur hier verachtet wird.
Ja, hier wird auch das Naturgesetz der Nächstenliebe eingefordert, des Verständnisses, der Toleranz. Ihr merkt, diese gesamte Mikrobenkrise zwingt uns zum Umdenken, zwingt uns zur Überprüfung des eigenen Handelns. Und im Matthäus-Evangelium 24 sagt Jesus Christus, Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Gesetz ist, dass wir die Liebe im Herzen zurückerobern. Darüber sprechen wir oft im Abendgebet, so auch denn heute wieder.
Ja, und so beginnt man dann auch seinen Tag, und das ist für mich auch immer ganz wichtig. Und wenn ich morgens aufstehe, dann bete ich immer für mich, und ich sage euch mal, wie ich das mache. Ich habe das schon mal gemacht, macht von Rudolf Steiner ein wunderschönes Gebet, um sich morgens schon in den Tag richtig einzuschwingen. Und das heißt: Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern, die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Innern lebt, der Gottesgeist erwebt im Sonn- und Seelenlichte, im Weltenraum da draußen und in Seelentiefen drinnen. Zu dir, o Gottesgeist, will ich bittend mich wenden, dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern wachse.
Ich danke dir, Andreas. Das war unser Schlusswort. Schöner kann man es nicht sagen. Ihr Lieben, wir hören uns heute Nachmittag wieder, und wir sind froh, dass wir immer wieder doch den Austausch auch mit euch haben. Wenn ihr ins Abendgebet heute geht um 21.30 Uhr, vergesst die Landwirte nicht, vergesst die Bauern nicht. Lasst uns Kraft schicken, diesen Menschen, die harte Arbeit tun, damit wir zu essen und zu trinken haben und die jetzt mehr und mehr Probleme haben, mit diesem Leben klarzukommen. Ich finde, es ist eine wirklich schwierige Situation. Du merkst es jetzt selbst, ne? Ich wollte es nicht mehr ansprechen, Andreas, aber man hört es, wirklich wahr. Andreas bekommt die Musik jetzt nicht hin, aber auch das werden wir irgendwie...
Doch.
Kriegst du es hin?
Ja, ich versuche es.
Ja. Ich bitte euch wirklich darum, die Nächstenliebe wieder zu aktivieren bei denen, die noch wenig davon spüren. Es ist wichtig, dass wir Menschen wieder Menschen werden, wie wir es sein sollen. So, Andreas, wie sieht's aus bei dir?
Kein Druck hier. Ich bin auch dabei. Ich werde es gleich machen. Den Kaffee trinken wir jetzt, und alles Liebe. Ciao, ciao.